habe vor ein paar Tagen einen Mann gesehen mit einem T-Shirt. Da war ganz groß drauf: Yeshua, the King is coming back soon. Und wir haben das gesungen: He's coming back again. Jesus kommt bald zurück. Und bis es soweit ist, hat er uns gute Worte gegeben, wichtige Worte, Gebote, um uns diese Zeit bis dahin möglichst gut zu ermöglichen. Und ich möchte jetzt nochmal beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir beten dich an und bitten dich, red du jetzt zu uns. Amen. Ja, die 10 Gebote sind die 10 Besten. Die 10 Besten Gottes, ein Segen für unser Leben. Die Gebote 1 bis 4, die behandeln die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und die Gebote 5 bis 10 behandeln die Beziehung zwischen den Menschen. Und heute starten wir mit den ersten beiden Geboten. Die beiden Gebote sind eigentlich verwandt, die gehören zusammen. Vor die 10 Gebote stellt Gott aber eine ganz wichtige Ansage. Und wir haben das in der letzten Predigt, also beziehungsweise die erste der Serie, haben wir das schon angeschaut, aber ich möchte es mir nochmals betonen, weil es wichtig ist. Und zwar sagt Gott in 2. Mose 20, Vers 2, er sagt: Ich bin der Herr. Und hier steht Jahwe. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Also Gott stellt sich vor mit Namen. Ich bin irgendwo ein weit entfernter, mächtiger Gott. Nein, ich bin Jahwe. Hey, ich bin Thomas. Ich bin Jahwe, sagt er. Mega. Er stellt sich uns mit seinem Namen vor. Das heißt, er will eine Beziehung. Er will kein unnahbarer, weit entfernter Gott sein, unberechenbar. Und er ist ein befreier Gott. Er befreit von Bindungen, ist seine Spezialität. Und dann erst geht es eigentlich los mit diesen beiden Geboten. Und es heißt hier: Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Und wenn wir das so hören und so an diese Götzenstatuen denken, dann denkst du vielleicht: Ja gut, das ist das eine Gebot, wo ich recht entspannt bin. Ich habe noch nie eine Götzenstatue geschnitzt und zu Hause angebetet. Okay, gut, let's go, erzähl mal, ich bin entspannt. Wäre ja schön, wenn das so wäre. Ich glaube auch nicht, dass das von jemand gemacht hat. Und doch, ich bin überzeugt, dass das wahrscheinlich für die meisten das schwierigste aller Gebote ist. Und warum ich das meine, sehen wir jetzt dann nachher noch. Und das, obwohl es bei uns ja nicht mehr zu und her geht wie bei den alten Griechen. Die hatten noch andere Zustände diesbezüglich. Und Paulus, es wird ja in der Bibel eine Begebenheit berichtet von Paulus. Er kommt nach Athen und er geht durch diese Stadt. Und das heißt, es erschütterte ihn. Er wurde erschüttert über das, was er sah. Nämlich, es hatte überall Götzen, Götzenbilder, Götzenstatuen, die verehrt wurden. Die Stadt war voller Götzendienst. Und das hat ihn enorm Mühe gemacht. Das hat ihn bedrückt. Und ich möchte euch mal 4 von diesen Götzen kurz vorstellen. Da gab es also die Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Da gab es Ares, das war der Gott des Krieges und des Sieges. Da gab es Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit, die Göttin des Erfolgs, des Reichtums. Oder auch Hephaestus, der Gott des Handwerks. So einfach mal 4 von Tausenden von Göttern, die man damals angebetet hat. Und vielleicht denkst du jetzt ja auch: Ja gut, okay, schön, aber was habe ich damit zu tun? Die alten Griechen waren halt kreativ, schön für sie. Aber wenn wir dem jetzt auf die Spur gehen, dann merken wir etwas. Nämlich, das Herz des Menschen hat sich gar nicht so groß verändert. Wir Menschen, wir neigen auch heute dazu, Götter zu bauen, in gewissem Sinne. Wir nennen sie halt nicht Aphrodite, und Ares. Aber Johannes Calvin zum Beispiel, der Genfer Reformator, der hat dazu gesagt: Das Menschenherz ist eine Fabrik der Götzenbilder. Wir produzieren ständig neue Götzen, und zwar in unserer Herzensstube. Und wenn ihr jetzt mal mit den Gedanken unserer Gesellschaft so ein bisschen vor Augen nehmen, vielleicht auch uns selber, dann müssen wir sagen, wir opfern diesen Göttern ziemlich viel. Der Artemis, der Göttin des Erfolgs, was opfern wir ihr? Gesundheit, Ehen, Familien, Burnouts bekommen wir. Wir sind pausenlos erreichbar, krampfen und sind unter Druck und unser Herz betet ein Stück weit diesen Gott an. Oder Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Wie viel opfern wir ihr? Es gab vielleicht noch nie eine Zeit, oder ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich gehe davon aus, wo man so viele Schönheitsoperationen vollzogen hat. Ich habe kürzlich von Beinverlängerungen gelesen. Ich dachte, geht das überhaupt? Das ist ja wahnsinnig. Und das Krasse finde ich ja, das haben wir vielleicht auch schon gesehen, gewisse Influencer, die waren früher mal richtig schön. Und dann haben sie diverse Operationen gemacht und sie haben sich verstümmelt eigentlich. Also das ist kein Vorwurf, ich finde es ganz schlimm auch. Das ist ja ein Ausdruck von ihrer Seele. Und dass sie etwas suchen, was sie noch nicht haben. Das ist ganz schlimm, finde ich. Und es gab auch noch nie eine Zeit, glaube ich, wo so viele an ihrem Äußeren gelitten haben. Da sehen wir auch an Essstörungen, an psychischen Erkrankungen, Depressionen. Weil sie die Schönheit, die Gott uns schenkt, diese wunderbare Schönheit, weil man die verdreht und dann zu einem Gott macht. Tim Keller schreibt in seinem Buch «Gott schenkt uns seine Gnade». Jeder Mensch muss etwas verehren. Wir sind dazu erschaffen worden, den Schöpfer anzubeten. Und wenn wir das nicht wollen, dann werden wir etwas anderes anbeten. Und das ist eine negative Wahrheit. Das war nicht der Erste, der das entdeckt hat. Der erste Theologe, das hat schon Luther zum Beispiel auch groß gemacht. Aber wer das verstanden hat und auslebt, eben, dass wir den Schöpfer anbeten, der hat den großen Preis gewonnen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir etwas brauchen. Wir brauchen etwas, das uns innerlich antreibt, das uns Hoffnung gibt, das unsere Ängste beruhigt oder stillt. Und was immer das ist, was wir dann vor uns nehmen, das ist das, was wir dem dienen. Und so kann eigentlich jedes Thema in unserem Herzen zu einem Gott werden, weil auch wir kreativ sind, nicht nur die Griechen, die Alten. Ob du dich Christ nennst oder vielleicht auch nicht, wir alle beten immer irgendetwas an. Also der größte Atheist, der hat auch seine Götzen, wie wir jetzt davon sprechen. Alle haben wir etwas, alle suchen wir etwas, das uns irgendwie einen Wert gibt, das uns Sinn gibt, Sicherheit oder Glück. Die Situation ist ja die, Gott hat uns erschaffen, dass nur Gott selber unser Gegenstück sein kann. Das Gegenstück, das all unsere tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte stillt. Und nichts auf der Welt sonst kann das tun. Vielleicht kann es das eine Sekunde lang, im Bild gesprochen, einen kurzen Moment, aber es kann nicht anhalten, das tun. Und warum ist das so? Weil wir eine ewige Seele haben. Wir haben etwas Ewiges in uns. Und nichts Irdisches, könnt ihr noch fünfmal an den Planeten reisen, nichts Irdisches kann dieses Ewige in uns drin stillen. Es kann nur der ewige Gott. Und alles, was wir darum über Gott stellen und so quasi zu einem Götzen machen, das wird uns schaden. Es ist nicht neutral oder egal, sondern es wird uns schaden und unter Umständen sogar ein Stück weit kaputt machen. Und aus diesem Grund sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Gott ist nicht eitel oder irgendwie besitzanspruchsgeltend machend, sondern er will uns helfen und er will uns segnen. Und das geht eben nur, wenn er wirklich unsere Nummer eins ist. Und nicht nur auf irgendwie theoretisch, sondern ganz praktisch. Und meine Frage ist, oder meine Ermutigung, schau mal in dein Herz. Was ist dir aktuell zu wichtig geworden? Vielleicht, es braucht immer wieder mal so Momente, wo man sich ein bisschen auf den Prüfstein legt, selber, sich selber, oder? Sich gegenüber. Oder schau in deine Agenda. Wofür setzt du zu viel Zeit ein? Oder schau auf dein Bankkonto. Wo fließt vielleicht auch zu viel Geld hin? Und das kann niemand anders, das muss niemand anders beurteilen, sondern du und vor Gott, dass man sich selber mal fragt, hey, so ein Götze kann uns eine Zeit lang glücklich machen, aber dann nimmt unser Leben Schaden. Es gibt auch Bereiche, wo das ziemlich offensichtlich ist. Bereiche, die Bibel spricht ja von Sünden. Sünden machen ein Leben kaputt, da ist es irgendwie wie klar. Es ist vielleicht auch wie ein Stück weit einfacher, das zu identifizieren. Aber wir reden heute nicht nur von sogenannten schlechten Dingen. Schönheit, das ist doch etwas, mal grundsätzlich etwas Gutes. Erfolg, Familie, Freunde, Kinder, Ehe, das ist alles im Grundsatz gut. Aber jede Sache kann für uns zu einem Götzen werden. Und wenn eine gute Sache den Platz bekommt, den Gott haben soll, wird es zu einem Götzen. Eine kleine Frage, können wir hier zumachen bitte? Vielleicht können wir hier offen lassen. Der Verkehr lenkt mich jeweils ein bisschen ab. Genau. Wenn eine gute Sache den Platz bekommt, den nur Gott haben soll, dann wird es zu einem Götzen. Und das ist auch, wie gesagt, ein schleichender Prozess. Und das macht es auch wieder ein bisschen schwierig. Weil ja, Moni hat es am Anfang angetönt, ja, wo ist denn jetzt, ab wann beginnt das Problem? Was ist noch gut? Und das ist noch schwierig, das kann man fast nicht so sagen. Aber wie entlarven wir denn unsere Götzen? In Matthäus 6, 21 gibt es einen Hinweis. Und hier heißt es, da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Oder umgekehrt, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz, da ist dein Gott. Und da können wir mal fragen, hey, wo ist mein Herz? Also das können wir schon in unserem Alltag mal ein bisschen prüfen. Also wo hängt mein Herz dran? Was füllt meine Gedanken an? Was denke ich, wenn ich mal so einfach Muße habe? Was kommt mir, oder am Morgen, wenn du aufwachst, was kommt als erstes rein in meine Gedanken? Woran hängt meine Liebe? Woran hängt meine Leidenschaft? Es kann eine Hilfe sein, sich damit zu befassen, um zu sehen, in welche Richtung neige ich. Also es geht letztlich um alles, was mein Denken dominiert, mein Fühlen, mein Handeln. Was dominiert und nimmt dem anderen ein Stück weit den Freiraum, anderen Dingen, anderen Menschen. Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, dann ist er bereit, uns das zu geben, was wir eigentlich an den falschen Orten suchen. Und er kann es uns dann wirklich geben. Aber er ist jemand, der drängt sich nicht auf. Und wenn ich es nicht bei ihm suche, dann gibt es mir auch nicht. Und dann gehe ich auf eine falsche Spur. Fakt ist, Gott hat diese Welt mit dem Prädikat sehr gut erschaffen. Also wenn wir in die Welt rausschauen, sehr gut, obwohl der Sündenfall dazwischen kam. Noch, und es ist immer noch, also man hat ganz viel von dem, was ihm sehr gut sehen wir. Und darum ist es auch legitim und es ist natürlich, dass wir das Geschaffene bewundern, dass wir es genießen. Problematisch wird es aber, wenn wir dem Geschaffenen mit der Anhänglichkeit und Zuneigung anhangen, die eigentlich nur Gott verdient. Und dann verehren wir eben nicht mehr den Unsterblichen, sondern wir verehren das Geschaffene. Und das ist ganz, ganz dramatisch. Also wir sehen das auch noch jetzt dann gleich in einem Bibeltext. Aber zuerst noch Tim Keller. Er hat gesagt, das menschliche Herz hat einen fatalen Hang dazu, etwas an sich Gutes zu seinem Gott zu machen. Es wäre auch schon gut, das Ding, aber nicht so lange, nur solange ich es nicht zu meinem Gott mache. Und jetzt dieser Text aus Römer 1, ab Vers 10. Ich lese euch einfach mal ein paar Verse vor. Es geht hier um Gott, seine unsichtbare Wirklichkeit. Seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Schaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die sind zu erkennen, man kann es nachvollziehen, da muss es einen Gott geben. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und das, hört ihr das? Verloren sich ihre Gedanken ins Nichts als Folge davon und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es, was wurde es? Finster. Das ist eine Folge. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vielfüßigen und kriechenden Tieren. Eben, das sind so die Götzenbilder. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Also statt Gott zu verehren, begannen viele Menschen das Erschaffene anzubeten. Und das ist auch heute noch ein großes Problem. Ich glaube sogar ein Grundproblem unserer Menschheit. Und das kann auch uns das betrifft uns vielleicht sogar auch mehr oder weniger. Es ist nicht so, dass wir da einfach gerade außen vor wären. Aber was passiert jetzt dabei, was wir gehört haben? Die Gedanken verloren sich ins Nichts. Eine krasse Aussage eigentlich. Und in ihrem Herzen wurde es finster. Mit anderen Worten, es gibt ein Durcheinander im Kopf und im Herz drin. Also wenn man Gott nicht als Gott verehrt, sondern das Geschaffene, da bekommt man ein Durcheinander im Kopf und Herzen. Und das ist wie eine Folge davon. Und das schlägt sich heute auch in vielen ethischen Fragen nieder. Da geht es auch darum, dass man dann denkt, Homosexualität sei von Gott gewollt, zum Beispiel. Oder es geht auch darum, dass man meint, sein Geschlecht selber bestimmen zu können. Und das ist also einfach eine Überzeugung, dass das ist so. Und da kannst du mit jemandem reden, der spielt dir nichts vor, das ist eine tiefe Überzeugung. Aber wir müssen sagen, von der Bibel her ist es ein Stück, also muss man natürlich ein bisschen zurückhaltend sein. Und ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber es ist eine Folge, dass man ein Durcheinander im Kopf bekommt, weil Gott nicht Gott sein darf. Und heutzutage, es ist schon ein bisschen krass, finde ich auch, ist es einfacher, sein Geschlecht zu ändern, mindestens so auf Papier, als einen Baum im Garten zu fällen, von den Bewilligungen her. Und das ist wirklich krass. Und es gibt auch Bestrebungen, dass schon Teenager ohne Bewilligung der Eltern Hormone nehmen können, damit sie ihre Pubertät nicht bekommen, dass sie vielleicht sich dann abändern können in das andere Geschlecht. Und das ist, wow, das ist schwierig. Und das ist auch eine Folge davon, von dem, was wir jetzt da im Text gesehen haben. Wenn man etwas anderes an Gottes Stelle ehrt, gibt es ein Durcheinander in Menschen. Wenn wir das erste Gebot oder die ersten beiden Gebote ernst nehmen, was heißt das denn jetzt für uns? Was bedeutet das? Kurz gesagt heißt das Jesus oder Jesus first. Gott zuerst. Gott zuerst. Und ich möchte das mal veranschaulichen, was das bedeuten könnte. Stell dir mal vor, du hast einen Freund, eine Freundin, und der hat einen riesigen Lottogewinn gemacht. Das ist immer das tolle Beispiel, gell? Also mal extrem viel. Und der ist sehr bescheiden und er will dir ziemlich viel von dieser Summe abgeben. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Summe wärst du zufrieden? Und ich würde mal jetzt einmal ein paar Beträge nennen, und wer möchte, darf sich mal outen, wenn er denkt, okay, den Betrag würde ich jetzt nehmen, da wäre ich jetzt zufrieden. Also ich sage mal ein paar Beträge. Wir beginnen mal mit 0,00. Da ist wahrscheinlich niemand zufrieden. Okay, ich verdopple auf 0,00. Ist immer noch niemand. Nochmal verdoppeln, 4 Nullen. Jemand, würde das jemand nehmen? Weniger, hä? Nochmal verdoppeln auf 8 Nullen. Kann immer noch niemand bezeugen. 16 Nullen, auch nicht. Okay, und was wäre, wenn jetzt eine 1 vorne hingestellt wäre? Würde das jemand nehmen? Also ich auch, definitiv. Und das jetzt speziell, oder? Es waren 16 Nullen und niemand hob die Hand. Und dann kam eine einzige 1 zu, nicht 3 oder 5, eine 1. Und alle Nullen hinten dran bekamen einen anderen Wert. Auf einmal sah plötzlich alles anders aus. Die Nullen blieben genau gleich, aber es hatte plötzlich einen anderen Wert. Wenn Jesus unsere Nummer 1 ist, wirklich, dann bekommt alles andere einen gewaltigen Wert. Und es bekommt einen Wert. Den angemessenen Wert. Wir dürfen arbeiten. Wir dürfen Beziehungen genießen. Wir dürfen den Körper pflegen. Wir dürfen Hobbys machen und genießen. Aber solange Jesus Nummer 1 ist, Jesus muss Nummer 1 sein. Und dann hat alles andere in deinem Leben den angemessenen Wert. Und dann kann alles passieren, kann alles Platz haben auch, solange er Nummer 1 ist und uns auch führen kann und leiden kann, dann wird das andere gesund und gut bleiben. Unsere große Herausforderung ist es, glaube ich, dass wir erkennen, wo wir Dingen dienen, die uns nicht frei machen. Wo eben vielleicht das 1 nicht vorne ist, wo Jesus nicht ganz vorne ist. Dass wir das erkennen und wir merken, hey, das versklavt mich in gewisser Weise. Ich muss es haben. Das ist gut. Ich muss es haben. Ich meine, ja, ihr könnt euch da selber auch was darunter vorstellen, glaube ich. Wir meinen, ich muss das haben, es macht mich frei, aber es kann mich nie befriedigen. Wirklich lang anhalten. Und darum muss ich immer ein Neues haben und mehr und anderes. Und wir merken das vielleicht manchmal auch, wenn wir, so, wir sind ja unterschiedlich gestrickt, einige haben besonders Freude, mal etwas Neues zu kaufen. Und dann kauft man das Ding, oder vielleicht habe ich gerade ein neues Handy gekauft, so auf dem Weihnachtsbatzen noch gehabt und so, gesammelt und dann wird das gekauft. Und es ist wirklich cool, aber ich bin mir bewusst, ich habe das schon mehrmals erlebt. Hey, ich habe dann so Freude und so, aber in 3 Monaten ist die Freude, vielleicht ist sie noch da. Aber so richtig, und nach einem halben Jahr ist sie nicht mehr speziell da. Und in einem Jahr denke ich vielleicht, wow, das, der hat noch ein cooles Handy, sag mal, was hast du da? Also das verändert sich. Es kann uns nicht anhaltend das geben, was wir brauchen. Und wir dürfen ein Handy kaufen, wenn es dran ist, oder? Wir können uns daran freuen, das meine ich ja gar nicht. Aber im Bewusstsein, das ist nicht mein Nummer 1, sondern Jesus mein Nummer 1. Tim Keller sagt, die große Tragödie der Menschheit ist, dass wir angestrengt suchen und nicht fündig werden, anstatt uns einfach von Gott beschenken zu lassen. Wir schieben die Wahrheit beiseite, die uns frei und satt machen würde. Wir schieben die Wahrheit beiseite. Und das ist eigentlich die Tragödie eigentlich heute. Das gibt eine Lösung. Es gibt eine Zufriedenheit und wir lehnen sie ab oder man lehnt sie ab. Warum auch immer. Und weiter sagt er dann, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir bekommen, wonach wir so übermäßig verlangen. Ja. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir bekommen, wonach wir so übermäßig verlangen. Stellen wir uns mal jemand vor, der strebt eine erfolgreiche Karriere an, weil das ist seine Sicht des Lebens. Hey, wenn ich das schaffe, wenn ich immer erfolgreich werde, dann bin ich jemand, dann gibt mir das Sinn. Und das gibt mir Wert, das ist wie sein Mittelpunkt. Und alles andere muss ich dem unterordnen. Und das Schlimmste, was dieser Person passieren kann, ist die nächste Beförderung. Und das Beste, was ihr passieren kann, wäre eine Kündigung. Ist ja krass, oder? Und denn diese Beförderung, die würde ihn bestätigen in seinem Wahn, dass die Gier nach Anerkennung, das ist, was er wirklich braucht. Und er merkt vielleicht auch gar nicht, dass dieser Wahn, dieses Streben Dinge zerstört in seinem Umfeld, seine Ehe, seine Familie. Oscar Wilde hat mal treffend gesagt, wenn die Götter uns strafen wollen, erhören sie unsere Gebete. Ja, also in dem Zusammenhang, das ist der Zorn Gottes, dass er uns gibt, wonach wir gieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, finde ich. Der Zorn, und das ist nicht jetzt irgendwie im Bild gesprochen, das ist der Zorn Gottes, dass er uns gibt, wonach wir gieren. Ich habe vorher einen Vers ausgelassen, Römer 1, Vers 24, der sagt das nämlich. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Also Götzen sind nicht nur sündige Dinge, die uns gefangen nehmen. Götzen sind aber auch nicht nur an sich gute Dinge, denen wir zu viel Raum geben. Es geht noch eine Ebene tiefer. Nämlich Götzen können sogar gute Werke sein, die wir für Gott tun. Also ich tue Gott, für Gott etwas und das kann mir tatsächlich zu einem Götzen werden. Der große englische Prediger Charles Spurgeon hat diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle, hier und da mal wiedergegeben. Und zwar folgende. Vor langer Zeit zog in einem Königreich ein Gärtner eine riesige Rübe. Eine Möhre, das Rüebli. Er beschloss, sie seinem König zu schenken, denn er liebte ihn und ging zu ihm hin. Der König merkte seine Liebe und Hingabe und dass der Gärtner keine Gegengabe erwartete. Als also der Gärtner sich umdrehen wollte, um zu gehen, sagte der König, mein Sohn, ich werde dir ein Stück Land schenken von meinem Land, damit du eine noch größere Ernte hast. Dieses Stück gehört ab jetzt dir. Voll Freude ging der Gärtner nach Hause. Ein Edelmann, der von dieser Sache hörte, dachte sich, wenn der König jemandem, der ihm eine Möhre schenkt, so belohnt, was wird er mir dann erst geben, wenn ich ihm ein edles Pferd schenke? Und er ging zum König und schenkte ihm ein herrliches Ross. Doch der König durchschaute sein Herz und sagte ihm, du erwartest, dass ich dir das gebe, was ich dem Gärtner gab, aber du bist ganz anders. Der Gärtner schenkte die Möhre mir, aber du hast das Pferd dir selber geschenkt. Beide haben das Gleiche getan und doch war es völlig unterschiedlich. Es geht also nicht so sehr darum, was wir tun, sondern für wen wir es tun. Wenn wir Gutes tun, um selber gut dazustehen vor Gott oder den Menschen oder uns das tun, damit er zurückkommt, und ich mache es vor allem dann da, deswegen, dann führt das zu einer gewissen Selbstgerechtigkeit. Und dann bin ich gut und letztlich brauche ich Jesus dann nicht so sehr, weil ich bin ja gut. Hey, ich habe Anrecht auf gewisse Behandlung von Gott und auch Entlöhnung. Denn was ich alles tue für Gott, hey, das ist schon ein bisschen besser als die meisten anderen. Und da liegt Selbstgerechtigkeit drin. Gott kann froh sein, dass er mich hat, was ich alles für ihn tue, wie viel Geld ich ihm gebe. Und wenn Gott sich dann nicht so verhält, wie ich das denke, ich hätte es verdient, oh, dann habe ich ein Riesenproblem mit Gott. Dann bricht ein Stück mein Gottesbild zusammen. Aber hinter dem steht die Selbstgerechtigkeit. George Whitefield, der große Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, hat gesagt, es muss zu einer tiefen inneren Überzeugung kommen, bevor du von deiner Selbstgerechtigkeit frei werden kannst. Sie ist der letzte Götze, der aus deinem Herzen entfernt werden muss. Ja, das glaube ich auch. Also Götzen von ihrem Thron weisen, und Gott ehren, das macht frei. Und das will Gott mit den ersten beiden Geboten bei uns erreichen. Er will es uns schenken. Menschen oder Materielles können uns versklaven. Das wird Gott nie tun. Wir können uns Gott nie genug hingeben und müssen dann Angst haben, er versklavt mich. Bei ihm ist die wahre Freiheit. Und darum ist das erste Gebot auch ein Gebot der Glaubensfreiheit. Noch speziell eigentlich, das ist fast ein bisschen ein Geheimnis. Das erste Gebot sagt, wir sollen keine anderen Götter haben als nur Gott. Und das klingt ja einschränkend und ist es aber nicht, sondern es ist der Weg zur wahren Freiheit. Nur Gott kann uns wahre Freiheit geben. Alles andere wird uns letztlich binden und versklaven. Und so ist das erste Gebot ist eigentlich ein Schlüsselgebot. Wenn wir das erste Gebot halten, befolgen in der Kraft von Jesus, dann bekommen wir ja erst auch die Freiheit und die Freude, die anderen Gebote zu halten. Darum ist ein Schlüssel. Wenn uns diese Freude aus Gott nicht überwältigt, nicht prägt, dann meinen wir, sie engen uns ein, diese Gebote. Der Weg weg von den Götzen und hin zu Gott beginnt also damit, dass wir der Wahrheit ins Auge sehen. Dass wir uns mal selber auf den Prüfstein stellen und sagen, hey, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Wo bin ich gebunden? Wo ist es zu viel? Und ich habe das schon erwähnt, es ist nicht immer so einfach. Aber ich glaube durchaus, dass uns der Heilige Geist hier auch Dinge aufzeigt, wenn wir wirklich hinschauen und wenn wir darum bitten auch. Dass ich dann auch zugestehe, ja, das ist ein Problem bei mir geworden, definitiv. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn ich das jemandem sage. Und dann kann ich mich auch davon lossagen vor Gott und ihn wieder ehren, so wie er es verdient, als Nummer eins. Und das heißt auch, ich mache mich von ihm abhängig und sage, hey, du bist mein rechtmäßiger Herr, du bist mein Gott und ich will dich an erster Stelle. Und ich muss euch sagen, dass was man wirklich auch fromme Dinge, fromme Freude kann an die Stelle Gottes treten. Als ich in Bülach war, dann, ich habe da wirklich die Überzeugung, hey, wenn du, also das wurde mir so gelehrt, sage ich mal, nicht so direkt, aber ich habe das mir aufgesogen, wenn du es richtig machst, Jesus in der Mitte, dann wächst die Gemeinde. Und irgendwie die Gemeinde wächst und das ist das einzige Ziel. Es ist absolut ein Ziel. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich auch. Aber es ist irgendwie dann wie das absolute Ziel gewesen. Und wenn ich am Sonntagnachmittag so nach Hause kam und es waren so viele Leute da und es war so super und neue Leute und ich hatte mich gefreut. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich freue mich eigentlich mehr an der Frucht als an Gott. Und das sind wir genau bei deinem Thema. Und das ist schräg. Und ich habe das in letzter Zeit, seit letztem Herbst ist bei uns auch wieder ein bisschen so ein Aufbruch, es kommen neue Leute dazu und ich habe mich so gefreut, ja, cool und so. Und dann habe ich gemerkt, hey, stopp. Und ich habe oft am Sonntagnachmittag gesagt, Jesus, ich freue mich sehr über den Morgen, aber du bist meine Nummer eins. Ich will mich an dir mehr freuen als an der Frucht. Und wenn die Frucht mal nicht mehr kommt, ich will mich trotzdem an dir freuen. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo Gott uns auch in allen möglichen Ebenen weiterbringen will. Die Frage ist jetzt einfach auch, wo ist unsere Motivation verborgen, wirklich Gott als Nummer eins zu machen im Alltag? Ich meine, es ist schon noch cool, oder? So oberflächliche Freude mal dort und vielleicht nicht nur oberflächlich, aber einfach Dinge, die nicht von Gott herkommen. Und warum soll ich dann jetzt wirklich mich darum bemühen, Gott als Nummer eins zu halten und zu haben? Nun, die Antwort liegt im Evangelium. Die frohe Botschaft von Gott für uns. Das Evangelium zeigt uns zwar einerseits, dass wir hoffnungslose Fälle sind, dass wir ständig dazu neigen, die Freude im falschen Ort zu suchen, den falschen anzuhängen, Gott beiseite zu schieben. Aber das Evangelium zeigt uns eben auch, dass Jesus Christus uns retten will und dass er alles dazu getan hat, was nötig ist, dass er uns liebt über alles und dass er uns annimmt wie sein eigenes Fleisch und Blut. Wir sind nicht adoptiert, wenn wir Gott angenommen haben. Wir sind seine Kinder. Und das ist gewaltig. Und natürlich bedingt das ja auch, dass wir das Angebot von Jesus auch wirklich annehmen. Also Gott zwingt ja niemanden zum Glück. Man muss es annehmen. Und annehmen kann man es dadurch, dass man Jesus seine Schuld, seine Lebensschuld bringt und dazu steht und er vergibt sie uns. Und dass wir dann sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Gott. Und er kommt und wohnt in mir durch seinen Heiligen Geist. Und dann erst werden wir ein Kind Gottes. Und dann erst können wir diese wahre Freiheit erst richtig leben. Und all das, was wir jetzt auch vorher besprochen haben. Wir sehen also, bei den 10 Geboten geht es nicht darum, das darfst du nicht, Punkt. Und das auch nicht und das auch nicht. Sondern es geht darum, hey, das macht dich unfrei und das schadet dir. Und Gott hat etwas viel Besseres für dich bereit. Wo fordert Gott uns heute Morgen heraus? Wo stehen wir, jeder persönlich? Wo muss ich bekennen, dass Gott vielleicht bei mir nicht mehr der alleinige Gott ist in gewissen Bereichen, wo sich was anderes eingeschlichen hat? Vielleicht muss ich gewisse Dinge wie neu opfern, auf den Altar legen. Vielleicht eine finanzielle Sicherheit. Etwas, das uns zu wichtig geworden ist. Vielleicht haben wir angefangen, Kompromisse zu machen. Eventuell bist du sehr stark intellektuell und du merkst plötzlich, hey, das ist zu wichtig geworden. Oder der berufliche Erfolg. Gott hat dich beschenkt mit all dem. Aber du merkst, hey, im Herzen habe ich mich schlecht entwickelt. Und Gott sagt jetzt, hey, leg es auf den Altar, gib es mir hin. Vielleicht ist es auch Familie und Kinder bei dir. Wenn dein Kind den ersten Platz in deinem Herzen hat, vor Jesus, dann ist das gar nicht gut, weder für dich noch für dein Kind. Gott will, dass wir frei für ihn leben. Und dazu hat er uns die ersten beiden Gebote gegeben. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, Herr, danke viel mal, dass du unser Gott sein willst. Und Herr, es ist einfach crazy, was in dieser Welt läuft. Wir sind so umkämpft von allen möglichen Ecken und Enden. Alles will unser Gott sein, alles will unsere Aufmerksamkeit und will unser Bestes. Und Herr, auch wenn wir wissen, dass du es Nummer eins sollst sein und willst sein, ist es manchmal so schwierig. Und Herr, danke zuerst mal für deine Gnade. Also, du weißt um das alles. Und du hast Verständnis auch und du hast Geduld, aber du willst, dass wir Schritte führen machen. Und ich bitte dich jetzt, Herr, mir bitte dich, dass du uns zeigst, Herr, wo soll unser Schritt sein? Was ist etwas, was vielleicht einfach nicht gut ist, wo man merkt, das bindet uns an, das schadet uns. Und dass du uns da Mut gibst, wirklich etwas Licht reinzubringen und für uns zu gehen und aufzudecken und dich ganz neu anzupeilen. Herr, dass wir mal ganz etwas anderes machen. Ganz bewusst, statt das Ding zu nehmen oder die Aktivität oder was es immer ist, dass wir sagen, hey, jetzt geh einfach mal, Jesus, du bist jetzt einfach. Bitte red du zu uns, Herr. Herr, du hast viel mehr parat, als wir bis jetzt entdeckt haben. Und ich möchte noch mehr dich kennenlernen. Bitte dich, zeig du dich mir noch mehr. Zeig du dich uns noch mehr. Danke von ganzem Herzen. Amen.